Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Thema, diese Woche mit einer Sonderfolge. Wir haben nämlich einen Podcast-Tipp für Sie, für eine Recherche unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Magazin. Die Journalistinnen Eva Hofmann und Patrick Bauer begeben sich auf die Spuren der Gruppe Go and Change. Die verspricht ihren Mitgliedern eine Kultur der Liebe. Doch mit der Zeit, das zeigt die Recherche, kippt die Stimmung. Aus einer Gruppe von Freunden wird eine sogenannte Psychogruppe mit zwei Männern an der Spitze, die alle manipulieren und körperlich und psychisch fertig machen. Wie kann es passieren, dass Menschen ihr Leben komplett in die Hände eines anderen legen? Die Podcast-Serie Im Schattenkloster, Chronik einer Gehirnwäsche, hat 8 Folgen, die am 21. März alle veröffentlicht sind. Folge 1 hören Sie jetzt hier in dieser Sonderfolge von Das Thema kostenlos. Alle weiteren können Sie mit SZ Plus hören. Es gibt auch ein kostenloses Probeabo unter sz.de/schattenkloster. Die nächste reguläre Folge von Das Thema erscheint am 27.03.
Ich habe instinktiv entschieden, ich fliehe. Und das war halt im November in einer Nacht. Da habe ich gerade noch meine Tochter ins Bett gelegt. Bin danach ins Zimmer gegangen, habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin aus dem Kloster heraus in die Nacht gelaufen. Und meiner Frau habe ich eine Nachricht hinterlassen, aber ich wusste auch nicht, was ich da drauf schreiben soll.
Auf dem Zettel steht da nur, ich kann so nicht leben. Ich muss hier weg.
Und dann bin ich zu Fuß halt raus und halt irgendwie über die Felder und hatte noch übelst einen Verfolgungswahn im Sinne von, dass ich die Vorstellung hatte, Leute kommen mit Autos mir hinterhergefahren, weil wenn sie merken, dass ich weg bin, so, dann habe ich so direkte Bilder vor Augen gehabt, wie Kai dann da steht, so, okay, du nimmst jetzt das Auto, du nimmst das Auto, du fährst in die Richtung, so.
Tom meidet die Landstraße. Er rennt über das offene Feld. Der Boden ist gefroren. Bald hat er nasse Füße. Es ist stockdunkel, aber die Handytaschenlampe will er nicht benutzen. Aus Angst, gesehen zu werden. Aus Angst, dass ihm jemand folgt.
Immer wieder dreht Tom sich um. Er hört nur noch seinen eigenen Atem und den Wind. Manchmal durchschneidet der Strahl eines Autoscheinwerfers den Horizont. Sonst ist da nur schwarzes Nichts. Irgendwann wird es in der Ferne heller. Er sieht Straßenlaternen.
Tom erreicht ein Dorf. Es ist menschenleer. In den Häusern brennt kein Licht. Tom kann nicht mehr. Er friert. Er weiß nicht, wie lange er schon unterwegs ist. Dann sieht er eine Bankfiliale. Die Tür zum Vorraum lässt sich öffnen. Tom setzt sich auf den harten Boden. Hier wird er die Nacht verbringen, aber schlafen kann er nicht. Der Raum ist grell beleuchtet und Toms Gedanken rasen. Er fängt an, ein paar Stichworte auf einen Flyer zu kritzeln. Am Ende steht dort: Angst vor jedem Auto, das langsamer fährt. Überlebensmodus. Keine Gefühle. Wie geht es mir gerade? Gut. Ich bin berührt und entspannt. Traurig. Aufgelöst. Das darf doch nicht sein nach dieser Ego-Aktion, bei der ich meine Familie einfach so zurückgelassen habe. Den Zettel hat Tom bis heute. In diesem Podcast erzählen wir Toms Geschichte und die einer Gemeinschaft, die eigentlich die Welt verbessern will, aber komplett aus dem Ruder läuft. Tom und seine Frau Jana schließen sich einer Gruppe namens Go and Change an, die in ein altes Kloster in Bayern zieht. Ihr Traum ist es, miteinander zu wohnen, zu diskutieren, sich die Arbeit zu teilen, die da so anfällt, einander auch emotional zu unterstützen, mit Gesprächsrunden und Reflexion. Die Vision ist damals, in Frieden und Liebe zusammenzuleben. Doch mit der Zeit kippt etwas. Aus einer Gruppe von Bekannten und FreundInnen wird eine sogenannte Psychogruppe, an deren Spitze zwei Männer stehen, die bestimmen. Sie entscheiden, wer welche Arbeit verrichtet, wer mit wem zusammen ist, wer mit wem schläft, wer Drogen nehmen soll, wer bestraft wird und auch, wer nicht mehr Teil der Gruppe sein darf. Wie funktioniert Manipulation und wo endet der freie Wille? Davon berichten wir in diesem Podcast.
Mein Name ist Eva Hofmann. Ich bin freie Investigativreporterin und ich lebe in einem Dorf in Brandenburg bei Berlin. Ich beschäftige mich vor allem mit Themen wie Machtmissbrauch, Geschlechtergerechtigkeit und sozialen Bewegungen. Ich habe zum Beispiel viel zu MeToo-Fällen im deutschen Journalismus recherchiert. Oder ich habe mir angeschaut, wie gefährlich Kupferspiralen als Verhütungsmittel sein können. Aber keine Recherche hat mich so lange beschäftigt wie die für diesen Podcast. Seit mehr als 4 Jahren setze ich mich jetzt mit dieser Gruppe auseinander und immer noch entdecke ich neue Abgründe.
Und ich bin Patrick Bauer. Ich arbeite als Redakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung in München. Und hier hast du, Eva, mir vor über 2 Jahren auch zum ersten Mal von dieser Gruppe erzählt. Ich durfte dich dann bei dieser Geschichte begleiten. Ich kenne mich ein bisschen aus mit auffühlenden Recherchen. Ich hatte mal mit einem Hirnforscher zu tun, der zu Unrecht behauptete, mit Menschen zu kommunizieren, die gar nicht mehr sprechen oder sich bewegen können. Oder ich habe mich mal mit einem Kollegen auf die Spur der Mafia-Prinzessin gemacht, einer Frau, die unglaublich viele Menschen mit einem abenteuerlichen Märchen getäuscht hat, auch uns. Aber diese Geschichte hier, die von Tom und Jana und dem Kloster, war für mich etwas ganz Neues. Weil die Leute, um die es in diesem Podcast gehen wird, anfangs so gute Absichten hatten, die ich selbst auch nachvollziehen kann. Sie wollten in einer Gemeinschaft leben, einander unterstützen, sich selbst versorgen und auch raus aus der Anonymität der Großstadt, näher an die Natur.
Fast alle sind zwischen Anfang 20 und Ende 30. Die meisten haben studiert, sie sind alternativ eingestellt und ziemlich bodenständig unterwegs.
Ja, und trotzdem werden sie mit der Zeit alle bereit sein, einem zweifelhaften Guru zu folgen. Ich habe mich während dieser Recherche wirklich oft gefragt, was muss eigentlich passieren, damit man die Kontrolle über sein Leben so derart in die Hand eines anderen Menschen gibt?
Ihr hört Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche. Eben hat Tom ja erzählt, wie er in einer Nacht im November 2019 aus dem Kloster geflohen ist. Einige Monate nach seiner Flucht meldet sich eine Bekannte bei mir. Sie weiß, dass mich interessiert, wie Macht in unserer Gesellschaft verteilt und ausgespielt wird und dass ich dazu oft recherchiere. Und sie sagt, dass es da eine Gruppe namens Go and Change gibt, die ein ehemaliges Kloster in Bayern gekauft hat. Und dass in diesem Kloster irgendwas nicht stimmt. Die Bekannte, die mich damals anruft, heißt Andrea Vetter.
Andrea Vetter ist Kulturanthropologin und forscht zu diesem Zeitpunkt als Professorin an der Uni Braunschweig zu gesellschaftlichem Wandel. Außerdem ist sie in der Redaktion einer Zeitschrift über alternative Lebensformen. Da geht es zum Beispiel um Ökodörfer, um neue Lebensformen oder soziale Bewegungen.
Und Vetter erzählt mir, dass sich bei dieser Zeitschrift plötzlich immer mehr junge Frauen melden, die sagen, Vorsicht, dieses Kloster von Go and Change, das ist kein guter Ort. Das ist eine Psychogruppe. Manche sagen sogar, das ist eine Sekte. Ich frage Andrea Vetter, wie würde sie diese Gruppe beschreiben?
Go and Change sind ein Teil von so einer Bewegung, die wir mindestens seit 10 Jahren sehen, dass eben vermehrt sich Hausprojekte, Gemeinschaftsprojekte, Gruppen gründen, die aufs Land gehen, die Mehrgenerationenprojekte machen, die zum Teil Regionalentwicklung von unten machen und die eben sagen, wenn wir wirklich es ernst meinen mit einer sozial-ökologischen Transformation, dann müssen wir vor Ort auch Strukturen verändern. Und ich glaube schon, dass sie im weitesten Sinne auch mit dieser Bubble zu tun haben. Und das hat es ja auch so attraktiv gemacht für viele junge Menschen.
Sozial-ökologische Transformation. Das ist SoziologInnen-Deutsch für ein nachhaltigeres Leben. Aber mehr noch. Es geht um den radikalen Umbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Weg vom unaufhaltsamen Wachstum hin zu dem Ziel, weniger Ressourcen zu verbrauchen, den Klimaschutz endlich ernst zu nehmen und eine sozial gerechtere Welt zu schaffen. Ziemlich große Ziele, die im Kleinen bedeuten, weniger Geld, weniger Konsum, aber im besten Fall mehr Geborgenheit, mehr Sinn.
Andrea Vetter vermittelt mir erste Kontakte zu AussteigerInnen. Und die berichten mir, im Kloster fänden Praktiken statt, die als, in Anführungszeichen, Heilarbeit getarnt würden. Aber eigentlich das Gegenteil sind, nämlich Gewalt. Da gäbe es einen Guru und seinen engsten Vertrauten, die vor allem Frauen regelrecht quälten. Die Rede ist davon, dass Menschen nicht schlafen dürfen, sexualisierte Gewalt erleben und dass Kinder zu Schaden kommen würden.
In den kommenden Episoden werdet ihr einige dieser Aussteigerinnen hören. Allerdings anonymisiert, nicht mit echten Namen. Und die meisten Stimmen lassen wir auch nachsprechen, weil wir die Interviewpartnerinnen schützen müssen. Sie wollen in ihrem neuen Leben nicht mit dieser Gruppe namens Go and Change in Verbindung gebracht werden. Und einige haben noch immer Angst.
Vielleicht muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich selbst in einem alternativen Hausprojekt lebe, das zu dieser Bewegung passt, die Andrea Vetter da gerade beschrieben hat. Mit einigen Freundinnen lebe ich in einem alten Haus in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Wir teilen hier unseren Alltag und die Vision, ein soziokulturelles Zentrum aufzubauen. Vielen von uns war das Leben in Berlin zu anonym und die Mieten zu teuer. Ich kann das also an sich gut nachvollziehen, diesen Wunsch, anders zu leben.
Und das ist ja wirklich nicht nur ein Berlin-Phänomen. Auch in meinem Umfeld in München merke ich, immer mehr Eltern zum Beispiel mit kleinen Kindern sehen sich nach mehr als Vater, Mutter, Kind. Manche ziehen zum Beispiel auf einen großen Hof mit anderen Familien, damit nicht jeder für sich damit kämpft, Beziehung und Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen.
Und genau um diese Sehnsucht nach mehr Selbstbestimmung und Zusammenhalt geht es bei der Geschichte rund um die Gruppe Go and Change. Durch mein eigenes Hausprojekt habe ich auch immer mal wieder Berührungspunkte mit Gruppen, die ein anderes Zusammenleben ausprobieren. Es gibt zum Beispiel Landwirtinnen, die alle in einen Topf wirtschaften und gemeinsam wohnen. Es gibt einen Hof, der versucht, komplett ohne Geld zu leben. Das sind alles kleine Utopien mitten auf dem platten Land. Vielleicht hat mich Go and Change deshalb so neugierig gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie kann es passieren, dass aus einer gemeinsamen Vision so ein Psychoterror wird? Mit einigen Aussteigerinnen, die sich bei Andrea Vetter gemeldet haben, verabrede ich mich Anfang 2020 für Interviews. Und ich lese alles, was man über Go and Change online finden kann.
Entwicklungsgemeinschaft für Lebensqualität nennt sich die Gruppe. Mehr als 60 Personen wohnen in dem Kloster in der Nähe von Würzburg, als du mit deiner Recherche beginnst, Eva. Ihr Ziel ist laut Homepage, eine Kultur zu schaffen, die auf Liebe ausgerichtet ist. Und unser höchstes Anliegen ist es, Menschen auf ihrem Weg der Heilung und des Wachstums zu unterstützen und zu begleiten.
Ich schaue mir damals auf Google Maps immer wieder das Kloster mit seinem riesigen Garten von oben an. Und ich finde online auch einige Rezensionen.
Dieser Ort hat meine Grenzen überschritten.
Go and Change bietet ein wunderbares Feld, in dem persönliche Entwicklung auf hohem Niveau stattfinden kann. Die Menschen dort sind wirklich freundlich und liebevoll. Es wird getanzt, meditiert, gekocht, gechillt und es wird allgemein eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht.
Ich halte diesen Ort für sehr destruktiv. Ausgeprägte Hierarchien, große Egos, Untergrabung von Selbstbestimmtheit und Individualität, Abwertung von Gefühlen und der Stimme des Herzens, psychologische Manipulation. Und das alles unter dem Deckmantel der Liebe.
Was mir gleich auffällt, auf einen negativen Kommentar folgen sofort sehr viele positive. Und naja, später werden mir Aussteigerinnen auch erzählen, dass das wirklich kein Zufall ist. Die Mitglieder von Go and Change wurden regelrecht aufgefordert, kritischen Stimmen im Netz sofort etwas entgegenzusetzen, damit die Gemeinschaft öffentlich gut dasteht. Und eine der Google-Rezensionen zu Go and Change hatte die Überschrift »Vorsicht, Sekte«. Sie wurde von einem Mann verfasst, den ich jetzt mal Hans nenne, der eigentlich anders heißt. Ich finde Hans damals über Facebook. Er schreibt mir, dass er den Bruder seiner Frau mal im Kloster besucht hat, weil der mit seiner Familie dorthin gezogen ist. Aber Hans selbst fühlt sich bei Go and Change gar nicht wohl. Eigentlich wollte er mit seiner Familie dort übernachten, aber dann fährt die Familie am selben Abend wieder nach Hause. Was er mir auch schreibt, ist, dass sein Schwager jetzt endlich von dort abgehauen ist. Vor ein paar Wochen erst. Die Frau und die beiden Kinder sind aber leider immer noch im Kloster. Dieser Schwager, das ist Tom. Ihr habt seine Flucht am Anfang gehört. Ich frage Hans, ob ich mit Tom mal reden kann. Aber Hans ist skeptisch. Tom geht es immer noch nicht so gut. Das alles hat ihn ganz schön mitgenommen. Also schreibe ich Tom eine Nachricht, die sein Schwager ihm weiterleitet. Und tatsächlich antwortet Tom und schlägt ein Treffen vor.
Meine Damen und Herren, nächster Halt dann in wenigen Minuten nach Halle-Saale Hauptbahnhof. Sie haben Ihren Anschluss.
Ich lerne Tom an einem sonnigen Vormittag im April 2020 kennen. In einem Park in Halle an der Saale. Tom hat diesen Treffpunkt vorgeschlagen. Dass ich ihn zu Hause besuche, wollte er nicht. Das war ihm zu privat. Tom wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Er trägt eine randlose Brille und eine dunkle Winterjacke. Seine langen, glatten Haare hat er im Nacken zusammengebunden. Immer wieder schaut er sich um. So, als ob ihn jemand verfolgen würde. Zum Interview hat er einen Freund mitgebracht. Der ist Psychotherapeut. Zur Sicherheit, sagt Tom, falls er sich im Gespräch nicht mehr wohlfühlt. Ich merke gleich, dass es ihm schwerfällt, über das zu sprechen, was da im Kloster passiert ist. Er verhaspelt sich oft, er redet sehr leise, beginnt Sätze ein zweites Mal. Wir setzen uns auf eine Bank.
Eva und Tom haben sich oft getroffen. Zum ersten Mal eben in diesem Park in Halle. Da haben sie sich kennengelernt. Aber später hat Eva Tom auch mal zu Hause besucht. Wir haben all diese Gespräche immer mitgeschnitten. Deswegen klingt Tom im Laufe dieses Podcasts oft sehr unterschiedlich. Als er beim ersten Interview auf dieser Bank im Park Platz nimmt, zwitschern im Hintergrund die Vögel. Zu Hause klimpert er dann viel mit Geschirr rum. Also nicht wundern über den Sound. Tom hat Eva im Laufe dieser Gespräche unter anderem erzählt, wie er seine spätere Frau Jana 2011 kennengelernt hat.
Also ich habe damals ein Seminar in Halle gegeben mit zwei Freundinnen zusammen. Und da ist als Teilnehmerin dann gekommen. Und das war so der Moment, also innerhalb dieses Seminars, wo wir uns dann, also wo ich sie dann auch richtig wahrgenommen habe. Und sie hat die ganze Zeit versucht, so ein bisschen meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ja, ich habe so ein bisschen irgendwo anders hingeguckt, keine Ahnung.
Ihr habt es ja gerade gehört. Wir haben Janas echten Namen überpiept. Jana und Tom heißen in Wirklichkeit anders und wir haben auch einige Details verfremdet aus ihrem Leben, damit man sie nicht so leicht erkennt. Auch mit Jana haben wir oft und lange gesprochen für diesen Podcast. Aber sie hat dann darum gebeten, dass wir nicht aus diesen Gesprächen mit ihr zitieren. Sie wollte nicht mehr mitmachen. Das respektieren wir natürlich.
Jana und Tom nähern sich nach ihrem Kennenlernen langsam an. Sie telefonieren viel, treffen sich regelmäßig. Tom kommt gerade erst aus einer Beziehung und ist deswegen ein bisschen vorsichtig. Bei einem Spaziergang küssen sie sich zum ersten Mal.
Der Tag ist auf jeden Fall so ein bisschen auch in unserer Erinnerung stark geblieben und gerade auch dieser Regenausbruch, dieser Sturzregen, der war halt total phänomenal in dem Moment, weil wir haben uns untergestellt unter so eine, in so eine Art Laube auf der Peisnitz hier im Park und da waren dann Familien um uns rum und alle waren so dicht gedrängt und irgendwie schon so halb nass. Und dann stand da plötzlich so ein Mensch im Clownskostüm einfach von irgendwo her, stand dann so direkt neben uns und hat sich da auch vor dem Regen untergestellt. Und alle waren so ein bisschen, ha, da steht ein Clown. Und wir waren so quasi frisch verliebt und saßen da dann so Händchen haltend und haben einfach nur diese Szene genossen. Und es war bizarr und halt unfassbar schön und irgendwie alles auf einmal. Und ab dem Tag sind wir ein Paar und ja.
Tom sagt, ab da seien sie unzertrennlich gewesen. Sie ziehen dann auch recht schnell in eine gemeinsame Wohnung. Tom träumt von einer eigenen Gärtnerei. Jana will Logopädin werden. Beide interessieren sich besonders für Kochen und Umweltschutz. Gemeinsam fangen sie an zu containern. Das heißt, sie holen abgelaufene, aber noch brauchbare Lebensmittel aus Mülltonnen vor Supermärkten. Beide sind sich dann auch schnell einig. Sie wollen zusammen eine Familie gründen. Jana kann sich gut vorstellen, aufs Land zu ziehen.
Gleichzeitig war ja auch dieser Gedanke von, wir wollen eine Art von Zusammenleben uns etablieren, was eben über diesen kleinen Familienrahmen hinausgeht. Und das hat uns halt von vornherein eine gemeinsame Mission letztendlich gegeben, auf unserem Weg zusammen das zu erreichen. Und da haben wir ja in Halle auch schon eine Gruppe angestoßen.
Tom und Jana sprechen FreundInnen an, ob sie nicht gemeinsam ein Haus im Raum Halle kaufen wollen. Doch aus dem Plan wird nichts. Die Vorstellungen vom Zusammenleben sind zu unterschiedlich. Aufgeben wollen sie ihren Traum aber nicht.
Die Idee war halt immer noch da und die Frage nach der Umsetzung von einem gemeinschaftlichen Leben mit anderen Menschen zusammen, irgendwo, wo es schön ist, die war ja nicht weg dadurch.
Und plötzlich, so Mitte 2016, tut sich bei Tom und Jana etwas Neues auf. Ein Freund erzählt von dieser WG in Halle. Altbau, 7 Zimmer, faszinierende Leute. Die wollen wirklich eine neue Form finden, miteinander zu leben. Sie teilen nicht nur den Putzplan, sondern auch ihre tiefsten Ängste und Träume. Eine Gemeinschaft, so vertraut und liebevoll, fast wie eine Familie, nur eben selber ausgesucht. Neben vielen Partys gibt es in dieser WG auch sogenannte Runden. Das sind offene Treffen, bei denen die Freundinnen über ihre Gefühle sprechen, sich gegenseitig Ratschläge geben und sich gemeinsam weiterentwickeln wollen. In unserem ersten Gespräch kann Tom sich sehr gut an ein Bauchgefühl erinnern, das ihn von Anfang an begleitet hat. Irgendwas stimmt da nicht. Go and Change ist in seinem Umfeld plötzlich immer wieder Thema. Es kursieren viele Geschichten, aber niemand weiß so genau, was in der Gruppe abgeht.
Es ist so bei mir hängen geblieben, das ist irgendwie eine Art von, ja, das ist schon, da geht es schon irgendwie ganz schön ist schon irgendwie ganz schön krass da. So, es wurde nie gesagt, so was genau, was da jetzt los war und so, aber irgendwie ist es schon krass und da sind halt bestimmte Leute, die irgendwie ja krass drauf sind oder ich weiß nicht, was damals gesagt wurde.
Also irgendwas ist da. Aber Tom kann nicht genau sagen, was.
Es kann sein, dass es noch zu der Halle-Zeit war, dass eben unser Freund erzählt hat, dass er mit zwei Frauen geschlafen hat, dass auch ein Freund, der einfach im Grunde noch nie eine Freundin hatte, soweit ich weiß, in der WG eben auch wie so jemanden, also nicht zugewiesen bekommen hat, aber auch so aufgefordert und eingeladen wurde, eben mit einer Frau zu schlafen und dass da auf jeden Fall irgendwas los war in der Richtung. Da gab es so kleinere Anzeichen, ja. Aber nichts Größeres, also nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt mal. Ja.
Tom sagt, er war von solchen Gerüchten eher abgeschreckt. Aber seine Freundin Jana wird neugierig. Diese WG, das ist doch eigentlich genau das, wonach Tom und sie gesucht haben. Leute, die tiefgehende Gespräche führen und sich gemeinsam eine Zukunft aufbauen wollen. Eine gute Freundin von Jana ist zu dem Zeitpunkt schon dort eingezogen. Wir nennen sie in diesem Podcast Magda und Magda lädt Jana dann zu einer Party in diese WG ein.
Auf der Party werden so Zettel verteilt mit kleinen Aufgaben, um andere Menschen kennenzulernen. Leute, die dabei waren, haben mir erzählt, dass die Stimmung bei der Feier irgendwie seltsam war. Irgendwie überdreht und merkwürdig. Die Leute erzählen mir, dass ihnen eine Sache besonders komisch vorkam. In einer Ecke hat wohl so ein Typ gesessen, um den sich eine ganze Traube aus Menschen gebildet hat, die den ganzen Abend an seinen Lippen hingen. Manche, die dabei waren, sagen, eigentlich habe dieser Typ eher unsympathisch gewirkt. Trotzdem zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich. Dieser Mann heißt Kai. Also, der heißt jetzt wirklich so, nur seinen Nachnamen nennen wir nicht. Aus juristischen Gründen, aber dazu später mehr. Und dieser Kai ist damals mit Magda zusammen. Also mit der Freundin, die Jana auf die Party mitgenommen hat.
Dieser Kai von der Party, das ist der Mitbegründer von Go and Change. Und die führende Figur in der Gemeinschaft. Der vermeintliche Guru aus dem Kloster, gegen den AussteigerInnen heute schwere Vorwürfe erheben. Derjenige, der Menschen verführt, Dinge zu tun, die sie von sich aus niemals tun würden.
Am Anfang lernt auch Tom diesen Kai in Halle bald kennen. Sie treffen sich zu viert. Magda mit Kai und Jana bringt Tom mit.
Also mir kam er einfach nur irgendwie ein gemütlicher Dude vor, der einfach mit dabei ist. Die Position in der WG war mir überhaupt nicht bewusst, was da, welche Rolle er da gespielt hat. Also einfach unauffällig, würde ich sagen.
Auf Tom macht Kai zunächst wenig Eindruck. Für ihn ist er einfach nur der Freund von Magda. Klar, dieser Kai hat schon eine gewisse Präsenz. Er ist ziemlich groß, hat lange Haare und ist ein bisschen stämmig. Aber an diesem Tag kommen Tom und Kai nicht wirklich ins Gespräch.
Andere Aussteigerinnen beschreiben Kai ähnlich. Schwer zu fassen, aber irgendwie faszinierend.
Er ist groß. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Es wirkte so, als ob er einfach so massiv vor Selbstbewusstsein strotzt und ihm einfach niemand etwas anhaben kann. Ich glaube, er sagt, was er denkt, macht das und nimmt sich das, was er will. Und das Absurde ist, dass er einfach auch eine unglaublich liebevolle Art hat.
Kai hat so einen Blick irgendwie, wenn er einen anguckt. Man fühlt sich sehr gesehen, ja, im Guten wie im Schlechten.
Er hat total klar seinen Standpunkt, der weiß genau, wo er hin will. Der ist sehr, sehr von sich überzeugt, also halt über alle Maßen. Und kann einfach mit ganz viel Selbstbewusstsein auftreten und sich da so verkaufen. Und das war schon was, was ich tatsächlich auch attraktiv fand, ja.
Das waren gerade die Aussteigerinnen Jule und Nicole, deren Stimmen wir zu ihrem Schutz nachsprechen lassen. Und zuletzt war da noch die Aussteigerin Elsa zu hören.
Eine andere Aussteigerin hat mir Kai gegenüber als stillen Lenker beschrieben. Damals in Halle, als die WG plant, sich zu vergrößern und aufs Land zu ziehen. So richtig als Anführer nimmt Kai zu dieser Zeit noch niemand wahr. Aber als einen, der so klingt, als hätte er bereits viel erlebt. Jemand, von dem man irgendwie was lernen kann. Worüber er zum Beispiel viel weiß, die integrale Theorie. Das ist die spirituelle Grundlage, die für die Gruppe immer wichtiger wird. Kai imponiert vielen damit, dass er mit Fachbegriffen dieser Theorie um sich wirft. Das erweckt bei anderen den Eindruck eines sehr belesenen Menschen, der irgendwie so wirkt, als hätte er verstanden, worum es im Leben wirklich geht.
Und diese angebliche Theorie, also die ist nochmal ein Thema für sich. Erfunden wurde sie von einem US-Amerikaner namens Ken Wilber. Der ist heute über 70 Jahre alt und erklärt seine Theorie so, Zitat, das Wort Integral bedeutet umfassend, einschließend, nicht marginalisierend, umarmend. Integrale Ansätze versuchen in jedem Feld genau das zu sein, die größtmögliche Anzahl von Perspektiven, Stilen und Methodologien in eine kohärente Sicht des Gegenstands einzubeziehen.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Wilbers Weltanschauung hat also zum Ziel, Spiritualität und Wissenschaft, persönliche wie globale Entwicklung, also eigentlich alle Lebensbereiche gleichwertig wahrzunehmen. Um die Krisen unserer Zeit zu lösen, reicht es laut Wilber nicht, dass man sich nur mit sich selbst beschäftigt oder diese Aufgabe der Politik überlässt. Wilber will, dass wir von der eigenen egoistischen Perspektive wegkommen und das große Ganze immer mitdenken.
Ich meine, das große Ganze mitzudenken klingt ja erstmal ganz gut. Aber es wird ziemlich schnell ziemlich krude. Laut Wilber durchläuft jeder Mensch eine Entwicklung seines Bewusstseins. Und diese Bewusstseinsstufen definiert er mit Farben. Rot bedeutet, man ist noch sehr egoistisch. Und dann durchläuft man ein Farbspektrum, bis man die Farbe Türkis erreicht. Türkis bedeutet, du überblickst alles und hast das große Ganze immer im Blick. Das meint dann sowas wie, du bist jetzt ein bewussterer und damit auch besserer Mensch als die anderen. Und da wird es dann ziemlich problematisch, findet auch die Soziologin Andrea Vetter.
Die reden dann auch in diesen Farbcodes und sagen, ah ja, das ist ja ein grünes Projekt oder das ist ja ein lila Impuls oder so. Also das ist so, finde ich, eine ganz witzige Art eigentlich, mit Sprache umzugehen, die ich an sich ganz hübsch finde. Das Problem dahinter ist nur, dass damit eben Zuschreibungen verbunden sind, dass Leute über andere bestimmen dürfen, weil sie im Prinzip mehr Wissen und Erfahrung und Bewusstsein schon erlangt haben und deswegen besser für das gute Leben für alle Leute entscheiden können.
Ken Wilbers Einteilung in diese Bewusstseinsstufen mit den verschiedenen Farben ist streng hierarchisch aufgebaut. Wer bewusster ist, hat mehr zu sagen und darf damit auch über andere bestimmen. Diese Einteilung basiert auf einem rassistischen, längst überholten Weltbild, sagt Andrea Vetter.
Wenn Menschen klein sind als Kinder, dann sind sie von Natur aus, quasi ist die Argumentation erstmal unbewusst, so wie die sogenannten primitiven Wilden. Und dann werden sie eben im Laufe ihrer Erziehung auf eine Weise immer zivilisierter, bis sie vielleicht schließlich als weise alte Männer dann das große Ganze von allen Leuten im Blick haben können. Und das ist unschwer zu erkennen, also dass da eine rassistische Grundstruktur hinter dieser Erzählung dahinter liegt, die auch einfach historisch komplett falsch ist.
Die sogenannte integrale Theorie ist Tom und Jana noch komplett fremd, als sie die WG in Halle kennenlernen. Das erzählt mir Tom, als wir uns im Park treffen. Und doch bemerkt er von Anfang an, dass die Leute aus dieser Gruppe irgendwie anders miteinander umgehen, als die WGs, die er bisher so kennt. Sie teilen ihre tiefsten Wünsche miteinander. Sie öffnen sich in diesen sogenannten Runden, um über ihre Kindheitstraumata zu sprechen und einander Halt zu geben. Statt um so banale Sachen wie »Wer ist dran mit Klopapier kaufen?« geht's in diesen WGs um die großen Fragen. Wer sind wir und wie wollen wir leben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Die Menschen, die diese WG besuchen, sind aber auch teilweise ziemlich regelmäßig da und haben da eine relativ starke Bindung schon dazu. Das waren so die ersten Eindrücke, die ich bekommen habe. Und hat sich halt auch herausgestellt, dass gewisse Freunde einfach sehr, also es ist jetzt nicht jemand aus meinem direkten Freundeskreis sozusagen wie dorthin verschwunden, aber es ist schon auffällig gewesen, dass Menschen, von denen ich hin und wieder was mitbekommen habe, in irgendeiner Regelmäßigkeit, dass da Kontakte nicht mehr stattgefunden haben und ich dann irgendwann gehört habe, ach ja, die sind ja jetzt in der WG.
Die Gruppe entwickelt eine Art Sog. Einige Leute tauchen regelrecht ab, sobald sie dort einziehen. Sie melden sich nicht mehr bei Verwandten und Freundinnen. Sie verschwinden. Jana besucht die WG regelmäßig. So tut sich für Tom und Jana ein neuer Freundeskreis auf. Und als die beiden dann im September 2016 heiraten, sind Magda und Kai auch eingeladen. Obwohl sie die beiden eigentlich erst seit dem Sommer kennen. Die Hochzeit ist ein großes Fest. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird viel getanzt. Im Laufe des Abends findet ein Ritual statt, das ein paar Freundinnen von Jana und Tom vorbereitet haben. Die männlichen Gäste sollen sich um den Bräutigam versammeln, die Frauen um die Braut. Beim sogenannten Männerritual sollen die Männer dem Bräutigam etwas Nettes für die Zukunft wünschen. Dabei erlebt Tom Kai zum ersten Mal in Aktion.
Also hat sozusagen direkt die Regie übernommen und hat das Ritual sozusagen dann auf seine Art auch weitergeführt. Die Männer dann so angeordnet oder gesagt, jetzt stellt euch mal so alle hintereinander, fasst euch mal auf die Schulter. Jeder Mann fasst dem Vorderen auf die Schulter und dann bildete sich sozusagen nach hinten so ein, wie so ein Keil, der immer breiter wurde, weil die Männer sich quasi immer weiter aufgeteilt hatten. Und vorne der erste Mann hat mich auf die Schultern gefasst und dann ging es darum, dass mir nochmal diese ganze Gruppe von Männern wie so ihre Kraft, ihre Energie einfach nochmal was geben, durch diese Berührung, durch diese Gruppenanordnung sozusagen was geben, ihre Kraft schicken. Und Kai hat dann eben, stand so irgendwo dann in der Mitte mit drin und hat dann eben so gesagt, ja nochmal so, ja, wir sind Männer.
Das klingt jetzt vielleicht harmlos, aber Tom sagt, dass sich das damals gar nicht gut angefühlt hat. Heute findet er die Aktion übergriffig. Er kannte Kai schließlich kaum und plötzlich leitet dieser Mann alle seine alten Freunde an und steht dabei selbst im Zentrum. Kai scheint zu wissen, wie man eine Gruppe lenkt. Er fällt auf, weil er sich was traut, weil er direkt ist und selbstbewusst. Tom kommt das ein bisschen komisch vor, er fühlt sich aber auch irgendwie besonders zwischen all diesen Männern, die ihm etwas mitgeben wollen. Und noch etwas kommt ihm im Rückblick merkwürdig vor. Nämlich das, was Magda und Kai ins Gästebuch geschrieben haben.
War halt auffällig, dass sie uns gewünscht haben, dass wir fantastischen Sex haben. So, das hat halt in dem Gästebuch kein anderer in der Form irgendwie gemacht. Es ging immer nur um Glück und Treue und Harmonie und Kinder oder weiß ich nicht.
Kai und Magda waren in ihren Wünschen an das Paar also ziemlich explizit. Ein bisschen zu explizit dafür, dass sie sich noch gar nicht lange kennen, findet Tom im Nachhinein. Und noch eine Szene ist ihm unangenehm in Erinnerung geblieben. Während alle ausgelassen tanzen, klammert sich ein kleines Kind an das Bein einer Mitbewohnerin von Magda und Kai.
Sie hat einfach so geweint und einfach die Aufmerksamkeit der Mutter sehr stark gefordert. Und die Reaktion von war halt, dass sie so getan hat, als wäre das Kind nicht da. So, sie hat halt weiter sich zur Musik bewegt und so. Also auch ein Moment, wo ich erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl gekriegt habe. Einfach ein automatisches, okay, warum wird das Kind jetzt nicht beachtet, Gefühl. Und ein Mitleid mit dem Kind. Und gleichzeitig aber auch so ein, okay, also so machen die das sozusagen. So, also ich habe das auch direkt in Verbindung gebracht mit dem Umgang mit Kindern eben aus dieser WG.
Tom sagt, diese Szenen hätten ihn eigentlich warnen können. Aber damals schiebt er das Unwohlsein weg. Es scheint ihm nicht wichtig. Das Ritual, die Glückwünsche, das war alles ein bisschen strange. Aber mehr auch nicht.
Aus dem Freundeskreis von Jana und Tom gehen nach ihrer Hochzeit 2016 immer mehr Menschen zu Go and Change. Es heißt, die Gruppe wolle bald raus aus der Stadt und sei auf der Suche nach etwas Größerem. Einem Ort, wo sie sich in Ruhe mit sich selbst auseinandersetzen können und komplett zusammenwachsen. Ungefähr ein Jahr später bekommt Tom von Go and Change eine Mail, die ihn hellhörig macht. Er weiß heute noch, was in dieser Mail stand.
Wir haben es geschafft, ein ehemaliges Kloster zu erwerben. Und jetzt sammeln wir noch Spenden dafür. Ich glaube, es hieß in der Mail hier spendet.
Für Tom ist das eine gute Nachricht. Er freut sich für die Leute aus der WG und er fragt sich sofort, wäre das vielleicht auch was für Jana und ihn? Weil was er da liest über dieses Kloster, das Go and Change da gekauft hat, das klingt schon ziemlich stark nach dem Traum, den auch Jana und er hatten. Von einem Leben in Gemeinschaft und von einem eigenen Garten.
Tom erinnert sich, wie Go and Change in dieser Mail damals von diesem alten Kloster geschwärmt hat.
Und wir haben vor, dahin zu ziehen auf jeden Fall und dort einen Ort zu schaffen, in dem unsere Gemeinschaft noch größer werden kann und wachsen kann. Und es gibt da einen großen Garten und es ist ein riesiges Gelände und ein riesiges Haus. Und wir sind alle extrem aus dem Häuschen, dass das geklappt hat.
Dieses ehemalige Kloster, von dem die WG da schwärmt, liegt in Bayern. Genauer gesagt in Unterfranken, in einem Dorf namens Lülsfeld. ziemlich weit weg von Halle. Als die Gruppe dort dann wirklich hinzieht, wollen Tom und seine Frau Jana sich ein eigenes Bild machen. Sie hören nämlich nicht nur Gutes.
Ich erinnere mich auch noch an einen Freund, den wir, bevor wir hingefahren sind, auch mal gefragt haben, wie er das so fand. Und er einfach nur gesagt hat, ja, okay, also für mich ist das überhaupt nichts. Die wollen einfach zu krass die Welt verbessern. Und wir haben, glaube ich, als er das gesagt hat, so ein Gefühl gehabt von, ja, okay, kann man denn zu krass die Welt verbessern wollen? Wie soll das überhaupt gehen? Also, ja.
Die Welt verbessern, das heißt bei Go and Change, man soll sich mit den eigenen Schwächen auseinandersetzen. Erst wenn diese Schwächen anerkannt und bekämpft werden, kann ein Mensch wirklich liebevoll handeln. Das ist zumindest der Ansatz. Und das kann ja eigentlich nicht schaden, denkt Tom damals. Die Frage ist nur, wie weit geht man damit?
Denn was Tom damals noch nicht weiß, zu diesem Zeitpunkt, also kurz nach dem Umzug von Go and Change ins Kloster, melden sich die ersten Verwandten von Mitgliedern der Gruppe bei Jürgen Lohmeier. Das ist der Weltanschauungsbeauftragte des Bistums Würzburg. Und er ist zuständig für Menschen, die in die Fänge von Gemeinschaften geraten, die ihnen nicht gut tun. Also auch für Sekten. Das Kloster von Go and Change liegt nicht weit weg von Würzburg und deswegen ist Lohmeier zuständig. Die Menschen, die sich bei ihm melden, beklagen, dass der Kontakt zu ihren Kindern, Freundinnen oder Geschwistern abgebrochen oder sehr viel schlechter geworden sei, seit diese bei Go and Change sind.
Der Punkt ist halt dann, wenn sich dann irgendwann die Erlebnisse häufen und die dann eben bis zu uns durchdringen, dann stellt man fest, hoppla, da gibt es Formen von Vergemeinschaftung, die jetzt dem ganzen, was der Einzelne jetzt an idealistischer Erwartung mitgebracht hat, eben so nicht entsprechen.
Die Angehörigen, die Lohmeier anrufen, vermuten, dass im Kloster Psychopraktiken angewendet werden, die ihren Liebsten schaden. Immer wieder ist die Rede von einem Guru, der angeblich bestimmt, wann die KlosterbewohnerInnen ihre Familie und FreundInnen sehen dürfen und wann nicht. Lohmeier ist alarmiert. Es geht ihm da wie Andrea Vetter.
Das ist vielleicht tatsächlich das deutlichste Merkmal, bei dem einen in Beziehungen oder in Gruppen die Alarmglocken schrillen sollten, wenn jemand behauptet, er hat alles verstanden. So, ich habe total verstanden, wie du tickst. Ich habe total verstanden, was gut für uns ist. Ich habe total gut verstanden, wie wir gut leben können. Hab das alles schon für dich verstanden. Wir haben hier den Weg gefunden. Ich glaube, bei all diesen Formulierungen sollte man schleunigst Reis ausnehmen.
Tom hatte ja von Anfang an ein merkwürdiges Bauchgefühl. Das hat er mir oft erzählt. Aber dieser Umzug ins Kloster, der verändert seinen Blick auf die Gruppe. Ihm scheint, die meinen es wirklich ernst. Die ziehen das durch, was Jana und er noch nicht geschafft haben. Sie steigen wirklich aus dem Stadtleben aus. Und das wollen Tom und Jana ja auch. Denn in ihrem Leben hat sich zu dieser Zeit sowieso sehr viel verändert. Jana ist schwanger. Das erste Kind ist ja sowieso so ein Wendepunkt im Leben von vielen Paaren. Deswegen kommt es Tom auch ganz natürlich vor, dass die beiden jetzt überlegen, ihr Leben neu zu ordnen. Die Idee, zu anderen netten Menschen ins Kloster zu ziehen, wird plötzlich sehr konkret.
Also für uns war es, glaube ich, relativ selbstverständlich und stand gar nicht so zur Diskussion, dass das, was da im Kloster passiert, dass das richtig gut ist. Also wir haben wirklich da keinerlei, also auch durch die Verbindung unserer Freunde und Anbindung an unsere Freunde, da haben wir wirklich da kaum Ansatzpunkte für irgendeine Art von Kritik gesehen.
Doch das wird sich schnell ändern. Aus einer Wohngruppe, die die Welt verändern will, wird mit der Zeit eine Psychogruppe, in der sich Menschen gegenseitig schaden. Was macht diese Gruppe eigentlich so attraktiv? Warum will man da unbedingt dabei sein? In der nächsten Folge hören wir, wie Tom zum ersten Mal mit ins Kloster fährt und was harmlos beginnt, endet in einem Horrortrip.
Hat er mir auf die Schulter so geboxt, so mir so in die Augen geguckt und gesagt so, jetzt startet die Programmierung.
Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche. ist eine Produktion von Audible Studios in Zusammenarbeit mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin. Moderation und Redaktion Patrick Bauer und ich, Eva Hoffmann. Executive Producer Audible, Elisabeth Rank. Senior Executive Producer Audible, Dorothea Martin. Konzept und Projektleitung SZ Magazin, Patrick Bauer und Till Krause. Dramaturgie, Franziska Krenzin. Redaktionelle Mitarbeit, Caitlin Gray, Helen Krüger-Jansson und Hanna Purner. Produktion, Julia Onkiat und Caroline Lenk. Mitarbeit, Benjamin Markthaler, Emanuel Pedersen und Jakob Anu. Sounddesign, Julia Onkiat und Bonnie Stoev. SprecherInnen, Lara Wurmer, Sarah Peschke, Agnes Strigan und Till Krause. Danke an alle, die uns für diesen Podcast ihre Geschichte erzählt haben. Auch an die, die nicht vorkommen. Vor allem aber danke an Tom und an seine Schwester und seinen Schwager, die diesen Kontakt hergestellt haben. Und danke an Andrea Vetter und Jürgen Lohmeier. Und an alle, die mich bei dieser langen und teilweise schwierigen Recherche begleitet und beraten haben. Allen voran das Selbstlautkollektiv.
Das war also Folge 1 von Im Schattenkloster – Chronik einer Gehirnwäsche. Ab dem 21. März sind alle Folgen öffentlich. Die können Sie dann mit dem SZ-Plus-Abo oder Probeabo durchhören unter sz.de/schattenkloster oder in unserer weißen Nachrichten-App. Die nächste reguläre Folge von Das Thema kommt am 27.03. Vielen Dank fürs Zuhören.